Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudiuminfos.de.
Ja.
Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die beruflichen Möglichkeiten mit dem Psychologie-Fernstudium an der Diplomhochschule. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Anmerkungen, dann nutzt gerne den Chat dafür. Als Gesprächspartnerin freue ich mich, die Studiendekanin für den Bereich Psychologie in der Diplomhochschule, Frau Professor Dr. Diplompsychologin Katrin Rothenberg-Elder, hier bei mir begrüßen zu dürfen.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen, Frau Professor Rothenberg-Elder.
Ja, danke schön. Schön, dass ich wieder hier sein kann.
Ja, schön, dass Sie jetzt zum zweiten Mal, wir hatten es gerade ja schon im Vorgespräch angesprochen, nach 2017, dass die Studiengänge noch ganz frisch waren, mit dabei sind und uns erneut nochmal über Studiengänge austauschen. Heute ein bisschen mit dem Schwerpunkt auch auf die beruflichen Möglichkeiten. Mhm. Aber zunächst vielleicht mal für all diejenigen, die jetzt Sie noch nicht kennen, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich selbst nochmal kurz vorstellen.
Ja, ich bin eben Studiengangsdekanin für den Bereich Psychologie, das heißt sowohl für unser Bachelorprogramm als auch für den Master Psychologie, den wir seit etwa 3 Jahren an den Start haben. Das heißt, so die ersten Masterstudierenden sind gerade dabei, so ihre Masterarbeiten abzugeben. Das ist so der eine Punkt. Ich habe Psychologie studiert, Schwerpunkt Sozialpsychologie, und habe promoviert über christliche Schwellenrituale aus psychologischer Sicht. Das ist in der Sozialpsychologie wesentlich in den qualitativen Methoden verortet. Da bin ich eigentlich auch weiterhin dabei. Das heißt, eigentlich sind wir immer wieder dabei, so in dem Bereich Interkulturalität zu denken. Ich aber habe angefangen in der Diploma als Lehrbeauftragte, habe davor auch praktisch gearbeitet, zum Beispiel in Unternehmensberatung, verschiedenen anderen Bereichen, und finde aber, hier ist so eine optimale Möglichkeit, ja, jungen Psychologen, es ist wirklich eine große Ehre, Psychologen dabei zu helfen, sich in dieses Fach hinein zu sozialisieren. Also wirklich wirklich mein absoluter Traumberuf.
Ja, also Sie brennen dafür, das merkt man schon. Ja, bevor wir jetzt gleich auf die beruflichen Möglichkeiten auch so eingehen, vielleicht erst nochmal eine kurze Vorstellung der Studiengänge. Und ich würde Sie da bitten, uns zunächst einen Überblick über den Bachelor zu geben.
Okay, der Bachelor heißt Bachelor für angewandte Psychologie und ist 8-semestrig ausgelegt, das heißt, und in Teilzeit. Das heißt, man kann 20 Stunden etwa nebenbei arbeiten oder ein Praktikum machen, das kann man ja immer jederzeit. Er ist das, was wir als grundständisches Psychologiestudium anlegen. Abgesehen davon, dass also alle sozusagen Titel, die wir sonst auch in der Psychologie haben, wie Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie, also diese ganzen grundlegenden Sachen, allgemeine Psychologie 1 und 2, die werden alle in diesem Studium auch behandelt und natürlich auch mit Leistungsnachweisen abgedeckt. Gleichzeitig ist es so, dass wir das als virtuelles Studium wesentlich fahren. Das heißt, dass die wesentliche Zeit, die Sie verbringen mit dem Dozierenden, mit der Dozierenden, findet virtuell statt. Dazu gibt es aber eher zum Anfang des Semesters 3 Tage, Donnerstag bis Samstag immer so, damit sich unsere Studierenden da auch ja gut freinehmen können, die in der Präsenz stattfinden. Und das macht auch total Sinn. Und von den Leistungsnachweisen her haben wir es sehr bunt gemischt. Das heißt, es gibt Referate, es gibt Präsentationen, es gibt mündliche Prüfungen und natürlich auch Klausuren. Die Besonderheit im Bachelor bei uns ist, dass wir eben auch klinische Psychologie haben. Das ist die eine Besonderheit. Das gibt es in vielen Bachelorstudiengängen so nicht. Das heißt, auch wenn man in den Bereich klinische Psychologie später vielleicht mal gehen möchte, ist das so ein Faktor Richtung Employability. Da kann man halt eben auch sagen, okay, schaut mal, ich habe das hier gemacht in meinem Bachelorstudium. Und jetzt, was ich häufiger gefragt werde, warum heißt das denn angewandte Psychologie? Das heißt wesentlich angewandte Psychologie, nicht weil es irgendwie weniger wäre, sondern eher, weil unsere Dozierenden wirklich auch aus diesem Bereich der Anwendung kommen. Ich fand das als Studierende vor vielen Jahren, vor 30 Jahren an der Freien Universität Berlin, fand ich das immer relativ schade, dass man eigentlich gar nicht so richtig wusste, wie sieht das eigentlich aus, also wie ist so ein Bulimiker oder Bulimikerin, was passiert da eigentlich? Oder was bedeutet das eigentlich, wenn ich über Teambildung im Bereich Wirtschaftspsychologie rede? Und das wird bei uns wirklich gemacht, weil unsere Dozierenden ganz wesentlich aus der Praxis kommen und dabei hinreichend akademisiert sind.
Ja, also da auch immer der Blick auf die Praxis dann bei allen wissenschaftlichen, theoretischen Inhalten auch mit dabei.
Ganz genau, das ist der
Punkt. Ja, für diejenigen, die nach dem Bachelor mit dem Master weitermachen möchten, wie könnte es für diejenigen weitergehen? Was sind da so die Schwerpunkte im Masterstudiengang?
Also inzwischen sozusagen in meinem eigenen Bereich, den ich verantworte, haben wir es mit dem Master mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Empowerment zu tun. Und um zumindest den letzten Begriff Empowerment kurz zu erklären, das bedeutet Selbstermächtigung. Das ist irgendwie ein bisschen ulkig, weil das ist ja ein englischer Begriff, ne? To empower. Er wird aber so als Nomen nicht verwendet im englischen Bereich, aber trotzdem im Bereich sozialer Arbeit, so wird das verwendet. Ganz wesentlich ist das ein klinischer Master, der eben sehr stark auf die Arbeit zum Beispiel in Kliniken, in Suchtkliniken oder im therapeutischen Bereich vorbereiten soll. Gleichzeitig ist aber auch ein Master, der so breit aufgestellt ist, dass man es zum Beispiel auch im Bereich Firmen oder so etwas verwenden kann. Und auch dort kommen wiederum die Dozierenden wesentlich auch eben mit aus der Praxis. Das heißt, sie arbeiten teilweise als Therapeuten, teilweise im Beratungsbereich und solchen Sachen. Gleichzeitig gibt es aber auch von meiner Kollegin, Frau Professor Böhnke, gibt es den Bereich Wirtschaftspsychologie. Und da kann man auch bei uns nach dem Bachelor angewandte Psychologie hinwechseln.
Ja, vielen Dank auch für den Überblick. Nun ist es ja so, dass diese Psychologiestudiengänge nicht alleine von der Diploma angeboten werden, sondern in Kooperation mit der MEU. Mhm. Wie läuft diese Kooperation ab und welche Vorteile bringt sie auch für die Studierenden mit sich?
Also den Vorteil, den ich habe, ist, dass ich regelmäßig mit meinen Kolleginnen Kaffee trinke und dann halt eben da sitze und sage, okay, wie schaut das aus? Was können wir verbessern? Egal in welchem Bereich das eigentlich ist. Also ich weiß, das heißt, wir sind wirklich sehr eng vernetzt miteinander, sind immer und ständig immer wieder im Gespräch darüber. Das trifft einerseits, ich verantworte das Ganze. Das heißt, mein Name steht drunter und das bedeutet, dass ich auch immer wieder sehe, welche Dozierenden werden eingesetzt, werden die vorgeschriebenen Leistungsnachweise so dann auch wirklich gemacht, wie sieht das aus in den Präsenzphasen. Und wir erleben die MEU als ganz großartige, ideale Partner geradezu in dem Bereich, weil sie eben auch so eine tiefgehende klinische Erfahrung haben. Und ein Blick auf Menschen in der Psychologie kann man ja sozusagen auch sehr stark die Welt als permanentes Labor betreiben. Und ich erlebe auch gerade bei meinem Kollegen Professor Armbruster einen großen Sachverstand in dem Bereich, was er unterrichtet und gleichzeitig auch eine großartige Empathie gegenüber dem, was er macht. Und das, finde ich, ist von ziemlichem Seltenheitswert teilweise da draußen, gerade so jetzt in unserem Bereich. Und deshalb kann ich das sehr stark genießen. Außerdem mache ich Lehrveranstaltungen dort auch, um auch immer mal wieder in den kollegialen Austausch zu gehen.
Ja, vielleicht an der Stelle nochmal für diejenigen, die sich das mit dem Konzept noch nicht so beschäftigt haben. Was ist die MEU eigentlich und wie ist da vielleicht auch so die Aufteilung? Findet da Präsenzveranstaltungen statt oder welche Rolle spielt das Institut?
Also die MEU realisiert vollständig den ganzen Masterstudiengang und entwickelt auch immer wieder neue Formate. So haben wir das aktuell so, dass wir so eine Art Flying Faculty Modell haben. Das heißt, Studierende können jetzt auch wirklich sehr viel schneller durch den Master durchgehen, auf eigene Verantwortung. Das ist auch erfordert eine sehr hohe Selbstorganisation. Aber da ist die MEU da. Das heißt, die stellen auch sämtliche Dozierenden, teilweise haben wir auch Schnittflächen dazu. Und sie haben eben angegliedert ein Ausbildungsinstitut im Bereich Kinder- und Jugendpsychologie, Psychotherapie. Und das ist sozusagen die Stellung da drin. Außerdem haben sie auch Bachelorstudiengänge, die halt eben stattfinden und die üblichen Präsenzphasen. Nur, dass das teilweise auch unter der Woche stattfindet und dann was irgendwie, offenbar sind sie Magdeburger, muss man ehrlicherweise sagen, wirklich, das ist in Magdeburg, sind früher auf der, also bei der Diploma fangen die Vorlesungen halt um 9.30 Uhr statt und die Magdeburger, die dürfen eine halbe Stunde früher anfangen oder müssen eine halbe Stunde früher aufstehen, wie man sieht. Das heißt, es gibt so kleine Dinge, die unterschiedlich sind. Studienmaterial ist völlig gleich. Das wird von mir wesentlich auch verantwortet. Heißt nicht, dass ich alles schreibe, aber das heißt, dass ich über alles drüber gehe, was so gemacht wird.
Ja, vielen Dank auch nochmal für diese Einordnung, wie da dann die Konstellation ist. Und ich denke, das soll auch erstmal jetzt reichen als allgemeinen Überblick für die Studiengänge. Wir hatten ja 2017 schon mal im Detail darüber gesprochen, was das Curriculum auch angeht. Und dazu kann ich auch gerne mal den Link gerade in den Chat mit einstellen. Für diejenigen, die da dann auch nochmal sich so die Grundlagen quasi, wie das Ganze aufgebaut ist, nochmal nachschauen. Und ich denke, auch wenn sich viel weit entwickelt hat, die Basics dürften immer noch aktuell sein.
Das hat sich nicht groß verändert. Das ist der eine Punkt. Zweitens rate ich da sehr interessierten Kandidaten, entweder sie können direkt mit mir Kontakt aufnehmen, ist überhaupt kein Ding. Ich habe eine E-Mail-Adresse. Ich bin sehr, sehr leicht zu finden an der Diploma. Und ich rate sehr, diesen Semesterverlaufsplan oder das Modulhandbuch wirklich dann nochmal selber sich zu lesen, anstatt dass ich hier stille Post betreibe oder mein Gedächtnis auf, was war jetzt hier nochmal genau geprüft wird. Wäre auch
ja, genau, das sind die Dinge, die man gut da auch nachvollziehen kann, dann danach lesen kann auch erstmal. Und ich denke auch so Fragen, wenn es dann um Zugangsvoraussetzungen etc. geht, das können dann vielleicht auch im direkten Gespräch geklärt werden oder vielleicht auch Anrechnungen und solche Dinge.
Die Anrechnungen werden auch grundsätzlich, das ist so ein Spiel, um nochmal kurz darauf einzugehen, das wird insgesamt in der Prüfungskommission entschieden. Das heißt, da ist das Prüfungsamt drin und das finde ich auch richtig. Das heißt, jeder, der irgendwie denkt, dass er irgendwas mal anzurechnen vielleicht hätte, weil es sind ja bei uns, sind ja Studierende, die teilweise einen ganz bunten Lebensweg haben, dann bitte reichen Sie es ein. Mehr kann Ihnen nicht, also als Scan, das muss nichts irgendwie eidesstattlich Beglaubigte mit großem Siegel sein, sondern einfach reinreichen, dann hinterher könnten wir uns immer noch die Originale anschauen. Also bitte lieber immer einmal mehr als einmal weniger.
Ja, gut, also nochmal die Anregung ist einfach mal zu versuchen, wenn man irgendwas mitbringt. Wie Sie auch schon sagen, viele sind ja auch schon in dem Bereich praktisch unterwegs, wenn auch vielleicht noch nicht so akademisch dann. Ja, wenn wir heute jetzt mal speziell so den Blick lenken möchten auf die beruflichen Möglichkeiten mit dem Bachelor, mit dem Master in Psychologie, der Diploma-Hochschule, ein Thema, was auch immer wieder bei mir im Forum heiß diskutiert, was bringt mir das Ganze, was kann ich denn eigentlich? Und da jetzt erstmal auf den Bachelor schauen, welche beruflichen Möglichkeiten gibt es schon für Absolventen des Bachelorstudiengangs in angewandter Psychologie bei Ihnen?
Die beruflichen Möglichkeiten für einen Bachelor-Absolventen entscheiden sich eigentlich an drei Faktoren. Nämlich einerseits an der Note im Bachelor und an der Bachelorarbeit. Die fasse ich jetzt mal als einen Punkt zusammen. Darauf bitte ich wirklich, das ist der Punkt, wie man hinterher überhaupt da draußen sozusagen für sich selber Werbung machen kann. Die Bachelorarbeit hat da wirklich eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, weil sie einen schon mal thematisch ein bisschen einordnet. Heißt nicht damit, dass man damit sozusagen eine Lebensentscheidung fällen sollte, aber darauf sollte man aufpassen. Wenn man einen Bereich schon von Anfang an total klasse findet, dann bitte nützen Sie das. Dann ist noch ein weiterer Faktor, sind die Praktika, die gewählt werden. Die sind auch wichtig. Also wir haben Praktikumszeit, das sind 6 Wochen bei uns, die kann man auch stückeln, aber da muss ein angestellter Psychologe dabei sein. Aber Sie können natürlich mehr Praktika machen. Und ich kann nur dringend empfehlen, das zu tun, weil da haben Sie ein Zeugnis und Sie kriegen, es ist ein bisschen wie, ich bin Kölnerin, Karneval. Man zieht sich das Kostüm in der Psychiatrie an oder man zieht sich das Wirtschaftspsychologie an oder was auch immer. Das heißt, man kriegt einfach eine gute Vorstellung darüber. Die Employability, sage ich mal, jetzt diese beiden Faktoren abgenommen, von beiden Faktoren abgesehen, sind gut. Das heißt, sie haben alle möglichen Stellen, wo dann halt eben Assistenz davor steht meistens. Ob sie, und das macht die Psychologie, finde ich, so unglaublich attraktiv. Das heißt, man könnte in der Stadt arbeiten, Stadtplanung, ob das jetzt nun irgendwie ist, irgendwelche Stabstellen zu haben und zu sehen, interkulturelle Kommunikation oder Kommunikation grundsätzlich oder Zusammenarbeit mit Politikberatung gehört übrigens auch dazu in diesem Bereich oder dann in dem ganzen klinischen Bereich Assistenz in einer Psychiatrie, in einer Tagesklinik zum Beispiel, angegliedert in der Psychiatrie oder auch in einer psychotherapeutischen Praxis, das kann man machen. Beratung in der Wirtschaft, forschungsnah. Also wir haben eine Studierende aus dem 4. Semester, die in der Forschung schon jetzt als Hilfswissenschaftlerin arbeitet und dann im gesamten schönen Bereich der Erwachsenen- und Jugendbildung. Auch das geht oder an Schulen. Das heißt, man hat wirklich viele Möglichkeiten. Und weil die Frage auch kommt, ja, aber Sie sind doch in der FH, wird man da nicht schlechter bezahlt? Nein. Also wir hatten einmal so einen Verdachtsfall, da habe ich mich mit dem Träger zusammengesetzt und gesagt, sagen Sie mal, wie ist das? Wird hier eine Absolventin von uns schlechter eigentlich eingestuft? Und nein, stimmt nicht. Also im Zweifelsfall da, nein. Ja, das ist Ability.
Ja, also Sie würden sagen, auch der Bachelor reicht schon, da wird, es gibt konkret, wenn Sie sich den Stellenmarkt angucken, auch Positionen, wo man in den Bachelor, wie sagen, in Assistenzbereiche, erstmal in beratende Bereiche durchaus auch schon einsteigen kann. Für diejenigen vielleicht sagen auch eigentlich ein Studium, das reicht mir auch zumindest erstmal.
Ja, reichen insofern, man kriegt damit eine Stelle und aber es hängt total von der biografischen Situation ab. Manche sagen ja auch, das reicht mir jetzt. Ich möchte auch nicht mehr unbedingt groß dazulernen. Ich finde andererseits natürlich, dass es ist eine solche Ehre, mit Menschen arbeiten zu können. Es ist eine solche Ehre, in diesem Bereich überhaupt was tun zu können, dass ich denke, man sollte so viel wie möglich dazulernen. Und deshalb finde ich, ein Master macht schon einfach Sinn, gerade wenn man das halt eben hier wie bei uns nebenberuflich machen kann. Aber manche sagen dann, okay, ich bin vielleicht 45, mir reicht jetzt der Bachelor. Okay, wenn Sie denken, wobei denken Sie daran, dass das Rentenalter möglicherweise erhöht wird oder mit Sicherheit also erhöht wird. Also es macht sicher mir täte es leid, wenn Leute, nur weil sie denken, dass das Lernen keinen Spaß macht oder vielleicht, dass sie denken, jetzt, ach, ich kann das nicht oder sowas. Nein, dafür nicht. Wenn sie aber sagen, so, ich habe jetzt einen Job, mir reicht der Bachelor. Okay, ja, können sie machen.
Ja, ich denke, viele ist auch so, dass sie erstmal halt sagen, vielleicht nach dem Bachelor so jetzt erstmal in den Job reinkommen, in den Bereich reinkommen, den man sich gewünscht hat. Und im Master, wie sie auch schon sagen, kann man dann ja auch vielleicht nach einigen Jahren Berufserfahrung dann dranhängen, wenn man dann erstmal einen Job dann auch hat.
Wir erleben auch, dass Arbeitgeber da äußerst freundlich und kooperativ sind bei unseren Masterstudierenden.
Ja, also da auch entgegenkommen, wenn es halt um Freistellungen geht oder solche Dinge.
Die haben was davon. Ihre Mitarbeiter qualifizieren sich nebenbei weiter. Das ist, und wir brauchen genügend Führungskräfte aus dem Bereich.
Ja, vielleicht noch eine kleine formale Frage jetzt für die Bachelor-Absolventen. Wie sieht es da aus mit der Bezeichnung als Psychologe? Reicht das oder braucht man da auf jeden Fall den Master für?
Offiziell dürfen Sie sich erst nach einem Masterstudiengang, ach verflixt, ich vergesse das immer wieder. Ich behaupte jetzt mal einfach, dass man sich schon nach dem Bachelorstudiengang, komisch, ich habe irgendwie gerade in der Hinsicht wirklich blank, auch wenn diese Frage häufiger gestellt wird. Ich glaube, man kann sich schon nach dem Bachelorstudiengang so nennen, aber bitte informieren Sie sich da noch beim Bund Deutscher Psychologen und Psychologinnen.
Ja, ich glaube, der BDP, der sieht es halt wirklich so, dass er sagt, nee, es ist der Master schon erforderlich, so analog wie es früher das Diplom war, eingesehen, vielleicht kritischer, da sollte man schon, denke ich, wenn dann eher auf Nummer sicher gehen und meisten sagen auch, beim Bachelor ist da eher vielleicht noch schwierig.
Man schreibt ja sowieso auf die Visitenkarte, schreibt man dann Bachelor angewandte Psychologie. Das ist ja, man schreibt ja nicht hin, ich bin Psychologe. Also ich meine, das ist ja.
Ja, und das ist halt wirklich dann später, wenn es halt auch in die, je nachdem, was für eine Tätigkeit ist, vielleicht auch Selbstständigkeit, wo das dann eher gewünscht ist. Ansonsten halt der Abschlussgrad im Grunde genommen, der Studiengang.
Ja. Ganz genau.
Ja, für diejenigen, die aber jetzt mit dem Master weitermachen, das oben draufsetzen wollen, was ist da so der Anreiz, auch beruflich gesehen dann, welche zusätzlichen Tätigkeitsfelder oder insgesamt Berufsfelder stehen da dann den Absolventen offen, auch wieder bezogen speziell auf den Master, den Diploma-Anbieter, der schon eine recht stark klinische Ausrichtung auch hat.
Genau, das geht wesentlich auch um durchführende und verantwortlich, selbstverantwortlich durchführende Intervention in dem Bereich klinische Psychologie. Das bedeutet auch die Entwicklung oder auch die Durchführung von Therapieprogrammen zum Beispiel. Das kann auch bedeuten, im Bereich Prävention, zum Beispiel im betrieblichen Kontext zu arbeiten. Oder auch mal, um jetzt sozusagen die Altersgruppen eher runterzugehen, im Bereich Kindheitspädagogik da Prävention, Psychoedukation zu machen zum Beispiel. Oder jetzt nochmal wieder ganz hoch auf die auf dem Bereich Pflege, auch da wieder Psychoedukation, Bereich Demenzbetreuung, Demenzangehörigenbetreuung, solche Bereiche geht auch. Also gibt es wirklich viele sehr spannende Tätigkeiten. Aber auch wenn man so in dem Bereich, wir wissen, dass jetzt in dem Bereich Arbeit mit älteren Menschen, Arbeit mit Senioren, dass es da auch viele Stellen sicher gibt, die auch in nächster Zeit weiterhin geschaffen werden.
Davon kann man ausgehen. Und da gegenüber dem Bachelor noch mehr das eigenständige Arbeiten und vielleicht auch der Weg in die Selbstständigkeit, je nachdem dann.
Der Reflexionsgrad ist ein anderer. Sie wissen einfach mehr. Das ist, sie können mehr, sie machen auch dort wieder Praktika, auch dort wieder die 6 Wochen und sie können es besser einschätzen. Das ist unglaublich wertvoll. Und ich erlebe auch wirklich, dass viele unserer Studierenden im Master, dass die genau diese Motivation auch mit sich bringen. Die sagen, okay, ich kann das schon, oder ich bin selbstständig zum Beispiel als Beraterin oder als Berater und ich möchte das jetzt aber eigentlich noch besser können. Und das finde ich sehr ehrenvoll und richtig.
Ja, also auch da wieder ganz stark der Schwerpunkt auf der Praxis und da wirklich auch die Fähigkeiten nochmal auszubauen weiter oder zu vertiefen.
Genau, und auch ein theoretisches Instrumentarium zu haben, methodisches Instrumentarium, was mir auch hilft und mich unterstützt und was auch bedeutet, das ist ja auch sehr stark die Rolle der Gesellschaft, auch immer wieder auch in diesem Studium drin. Das heißt, dass man auch ein Stück weit Richtlinienkompetenzen auch bekommt.
Mhm. Ja, und es ist ja so, gerade diejenigen, die vielleicht so in die klinische Richtung gehen wollen, deshalb vielleicht auch die Studiengänge belegen bei Ihnen, möchten ja zum Teil vielleicht auch hinterher die Therapeutenausbildung anschließen. Wie sind da die Möglichkeiten mit diesem Studiengang? Vielleicht, wenn wir zunächst mal darauf schauen, was die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutenausbildung, also die KJP, angeht.
Nach dem Master können Sie eine KJP-Ausbildung machen. Das geht. Das ist so. Und Sie können damit auch eine bundesweite Approbation dann sich darum bewerben. Das ist insofern vergleichsweise einfache Baustelle. Was es im Moment gibt, ist auch, wir haben ja auch Studierende, die den Master wählen aufgrund von einem anderen nicht grundständischen Psychologiestudium. Die dürfen bisher, es ist es ist skurril, wirklich, aber sie dürfen eben direkt dann mit dem Master parallel die KJP-Ausbildung machen. Die Psychologen, wie gesagt, nicht. Das macht für uns alle überhaupt keinen Sinn. Es macht grundsätzlich schon sowieso eher mehr Sinn, das nach dem Master zu machen, weil man einfach mehr davon hat. Und die Frage des Zeitgewinns nicht unbedingt zählt. Ja, dann, das ist also eigentlich vergleichsweise einfach. Die Gesetzeslage ändert sich und wir haben leider auch jetzt nach 2,5 Jahren, haben wir eigentlich keine so richtige, wir können nichts Wirkliches so in Stein hauen in der Hinsicht. Das ist für uns auch total bescheuert, dass ich Ihnen eigentlich leider immer noch keine andere Frage Antwort geben kann als vor 2,5 Jahren bei unserem Interview. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die MEU. Das hat auch Professor Armbruster deutlich gebeten. Und ich war froh, dass ich diesen Mühlstein jemandem anderen an den Hals binden konnte. Wir wissen, dass die Bedarfslage da ist. Aber wir haben keine Ahnung wirklich, wie sich das... Also da wette ich lieber auf den Kölner Fußballverein als darauf, wie das ausgeht. Okay?
Ja, okay. Aber allgemein Kinder- und Jugendpsychotherapeuten-Ausbildung, gute Möglichkeiten, auch selbst wenn das Erststudium jetzt nicht psychologisch gewesen ist, sondern was ist dazu? Ich glaube, soziale Arbeit unter anderem.
Soziale Arbeit, Kindheitspädagogik, Medizinalfachberuf und noch etliche andere, weil ja inzwischen das Leben, auch gerade die Bachelor-Zugänge, bunt geworden sind.
Ja, aber auch da trotzdem möglichst rechtzeitig schauen, wie das wirklich mit Ausbildungsinstituten ansieht, auch dann die MEU ruhig mit ins Boot holen dabei.
Ganz genau. Ja.
Dennoch auch die Frage jetzt, wie sieht es aus mit der Erwachsenenpsychotherapie?
Noch viel verworrener. Wir haben keine Ahnung. Das liegt halt auch daran, dass sich da viele um die Fleischtöpfe drängeln. Und weil einerseits wir einen großen Bedarf haben an Erwachsenenpsychotherapie, andererseits ja man einfach noch nicht sagen kann, wie sich das wirklich entwickelt. Das sind, wären Prognosen und ich könnte genauso hier eine Glaskugel aufstellen. Also nicht meine Grundqualifikation da drin. Aber wen das interessiert und dieses komplexe Feld in, sozusagen tiefer durchdringen wird, es heißt, dass es im Herbst wirklich ein Gesetz dazu verabschiedet werden soll. Alle, die unter den alten, ebenso verworrenen Regeln das Studium absolviert haben, haben Bestandsschutz, das muss man auch sagen. Also das ist ja vielleicht auch mal dient der Beruhigung. Bitte ansonsten wenden Sie sich an Professor Armbruster, hat versprochen, dass er mit jedem persönlich reden wird.
Ja, haben Sie denn von den Studierenden, die Sie haben im Master, schon irgendwelche Erfahrungen? Sie sagten ja, die ersten werden jetzt bald fertig. Ob da welche dabei sind, die im Anschluss schon einen Platz für die Ausbildung irgendwo haben, die diesen Weg gehen möchten? Oder ist das alles noch offen und in der Diskussion?
Das ist alles wesentlich noch offen, weil es sich nur um Einzelfälle handelt. Das wäre nicht seriös, wenn ich Ihnen da irgendwas erzähle, was so überhaupt nicht replizierbar ist.
Ja, okay. Also da wirklich, wer den Weg gehen will, nicht einfach anfangen und hinterher gibt es Probleme, sondern möglichst zu frühzeitig sich da auch informieren. Ich denke, das Ganze haben wir noch eine große Unterscheidung, je nach Bundesland, was den Zugang dann angeht, wo es Unterschiede gibt. Nun ist es ja so, dass die MEU ja auch selbst Ausbildungsinstitut ist, zumindest für die KJP-Ausbildung. Genau. Gibt es denn da dann eine eindeutige Aussage, dass das, wenn man das Studium abgeschlossen hat, möglich wäre da dann Übergang, dass man da
kommen könnte? Das ist derzeit möglich, aber auch da ist die Frage, wie sich die Gesetzeslage verändern wird. Es gibt eine Sache, die ich Ihnen sagen kann, die tatsächlich gesichert ist, nämlich, dass unsere Absolventen promovieren dürfen danach. Wir haben leider noch kein Promotionsrecht, aber das geht auf jeden Fall. Das heißt auch, dass dieser Übergang zum Beispiel der internationale Employability dadurch gewährleistet ist, also der Transfer. Weil man kann damit dann auch wirklich eine Promotion anstreben. Hängt übrigens auch wiederum an den Notenschnitt. Das darf man auch nicht vergessen. Also nicht jeder Masterabsolvent darf promovieren.
Ja, also gerade wer in die Richtung gehen will, dann vielleicht sowieso frühzeitig Kontakte auch suchen für passende Kooperationsunis und da besonders auf die Noten dann auch zu achten.
Genau, als Zweitbetreuerin hebe ich immer die Flosse, wenn das irgendwie halbwegs in meinen Bereich kommt.
Ja. Ja, Sie hatten gerade auch schon die Reform des Psychotherapeutengesetzes angesprochen, die da kommen soll, die ja eigentlich dann mehr als eigenen Studiengang nochmal gedacht ist, wenn sich das alles so umgesetzt wird, die Psychotherapeutenausbildung. Vielleicht dann nochmal die Klarstellung, was halt bedeutet, dass es einen Bestandsschutz gibt, also ob dann irgendwo diese Qualifikation durch den Master abgewertet wird oder wie der da künftig dann stehen wird.
Also ich sehe nicht, dass unsere Qualifikation, unser Studiengang dadurch abgewertet wird, weil es gibt so viele Bereiche, die Approbation hinterher, wirklich das Niederlassen mit einem Kassensitz, das bedeutet es ja, und zwar einem Kassensitz der öffentlichen Kassen, das ist ja nur ein ganz winziger Teil der Arbeit, die klinische Psychologen machen. Das muss man auch sehen. Und insofern sehe ich nicht, wir haben auch jetzt durch diese schwammige Gesetzeslage noch keinerlei Einbrüche in den Anmeldezahlen, im Gegenteil eher. Also insofern sehe ich das nicht, dass sich da groß was verändern wird. Das ist, unsere Absolventen sind grundständig und richtig gut und solide vorbereitet gerade für eine Tätigkeit, die irgendwas mit klinischer Psychologie zu tun hat. Ich sage es so, weil man ja auch in einem Betrieb Präventionsprogramme betreuen kann oder bei den Krankenkassen oder in der Fortbildung oder so sein kann. Das betrifft ja nicht nur die Arbeit im Krankenhaus. Insofern sehe ich, dass das eigentlich zwar immer wieder ein heißes Thema ist, aber nicht so relevant, wie es vielleicht von außen aussieht.
Ja, vielen Dank auch für diese umfangreichen Informationen dazu, was denn möglich ist und wo es immer noch kritisch und einfach, denke ich, sehr auf den Einzelfall ankommt, wer in die Richtung gehen möchte. Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal so ein Ausblick in die Zukunft, losgelöst auch von den rein beruflichen Möglichkeiten. Welche Entwicklungen sind denn für die Psychologiestudiengänge noch so geplant? Was haben Sie da noch vor?
Wir haben jetzt einen Studiengang Wirtschaftspsychologie, der sowohl für den Bachelor als auch Master geht, aber da ist der Transfer auch möglich bei uns, der sehr schön aufgestellt ist, sehr breit, sehr modern mit Digitalisierung, auch mit dem Schwerpunkt. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es immer wieder so Kleinigkeiten. Ich mache gerade, Kleinigkeiten auch nicht, bin gerade mitten in dem Beginn eines Forschungsprojekts zum Thema Übergangsrituale und dann gesellschaftliche Bedeutung, wo ich wieder mit den Kindheitspädagogen und den sozialen Arbeitern sehr auch kooperiere und verschiedene Experten zusammenhole, wo auch Studierende mitarbeiten dürfen in dem Bereich. Also das passiert auch so in dem Bereich. Ja, auch weitestgehend auch palliativ. Das wird wahrscheinlich der Schwerpunkt sein. Wir kooperieren mit der Caritas insofern, dass es da auch die Möglichkeit gibt, an Kursen teilzunehmen und dass natürlich auch unsere Absolventen bei diesem immerhin bundesweiten Arbeitgeber auch gute Chancen haben. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den wir sicher verstärken wollen. Und dann gibt es immer wieder so Kleinigkeiten, die sich ergeben. Wie weit können wir oder vielleicht auch nicht Kleinigkeiten, wie weit können wir zum Beispiel im Bereich Digitalisierung noch mehr machen, im Bereich E-Health, der sicher kommen wird, also in verschiedenen Facetten. Und wir wollen auch weiterhin uns internationalisieren, das auch.
Ja, also da bleibt es auch spannend und tut sich nach wie vor einiges. Ja. Ich sehe gerade,
dass und wir wollen unsere Studiengänge modular auch weiterhin geben. Das heißt, einige Tools, die vielleicht für manche interessant sind, dann geben. Aber das wird man sicher auch aus der Presse erfahren.
Ja, also da noch mehr Möglichkeiten, das Ganze auch zu individualisieren, dann nach den eigenen Bedürfnissen.
Genau.
Mhm. Ja, zum Thema Internationalisierung, die Sie gerade angesprochen haben, kommt jetzt gerade noch eine oder sogar zwei Fragen im Chat. Und zwar fragt Martin H. hier, inwiefern die Abschlüsse auch in den USA anerkannt wären.
Das kann man so schwer sagen, muss ich sagen, weil hängt immer total von der jeweiligen Universität dort ab. Die haben dann nochmal ein noch föderaleres System in den Vereinigten Staaten als hier. Das heißt, ich würde Sie bitten, da grundsätzlich mit Ihren Transcripts of Records an eine spezifische Universität zu gehen und sich dort zu informieren.
Ja, also spätestens mit dem Abschluss oder halt vielleicht auch schon im Vorfeld dann abzuklären, wenn man vorhat, in die Richtung zu gehen.
Genau. Wer möchte, also grundsätzlich ist es auch immer möglich, als sozusagen als Gaststudierender dabei zu sein. Das, denke ich mir, dürfte kein Problem sein. Wer vorhat, zum Beispiel in den USA zu arbeiten, sollte bitte die Promotion machen und dann rübergehen.
Ah ja, okay. Ja, dann gibt es noch eine zweite Frage dazu, gerade in Bezug auf die Kooperation mit der Caritas. Und zwar, ob man dort auch als Nicht-Katholischer hingehen könnte.
Das ist eine gute Frage. Es ist erstaunlich, aber obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre mit der Caritas arbeite, hat mich mein Kooperationspartner nie gefragt, welcher Glaubensgemeinschaft ich angehöre oder ob ja. Also insofern heißt es, ja, Sie können. Sie sind wirklich auch immer wieder dabei, gucken sehr auf Experten.
Ja, also auch da offen jetzt unabhängig von der Religionszugehörigkeit.
Genau, übrigens auch immer wieder auch als freiberufliche Dozierende. Das ist auch immer wieder etwas. Und das ist schon ab dem Bachelor-Niveau auch interessant.
Ah ja, okay. Ja gut, dann gab es hier noch eine Nachfrage jetzt dazu. Ich denke, auf das im USA bezogen, wie er das im Vorfeld machen könnte, das Ganze prüfen zu lassen. Ich denke, da kommt darauf
an. Hinfahren und mit den Dekanen sprechen. Es ist vielleicht auch die gute kölsche Variante, aber grundsätzlich, Sie werden vor Ort deutlich mehr erfahren, als eine von vielen E-Mails zu haben. Und Sie dürfen natürlich auch immer wieder, dann müssen Sie auch speziell fragen, welche die Kosten sind. Das darf man in den USA in keiner Form vernachlässigen. Ich würde raten, über irgendein Stipendium, sich über ein Erasmus-Programm oder so etwas zu bewerben und das zum Beispiel zu nutzen, um das als Ticket in so ein Studium zu nehmen.
Ja, vielen Dank nochmal für den Tipp. Und ich denke, ansonsten geht das auch wirklich in eine Sache rein, was man dann individuell wahrscheinlich auch nochmal tiefer besprechen könnte.
Ganz genau.
Ja, vielen Dank, Frau Professor Rothenberg-Elder, für die Informationen, das Update jetzt dazu und die Ausblicke. Und ja, bin gespannt, wie es dann weitergehen wird.
Ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch und danke nochmal an die Zuhörenden.
Ja, vielen Dank auch an Sie, auch dafür und auch von meiner Seite. Vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Auch danke für die Beiträge im Chat. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte euren Daumen hoch dafür. Aktiviert kostenlos den Kanal. Abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur Diplomhochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.
Okay, dann also tschüss, eine schöne Zeit noch.